Herzlich willkommen beim PR Talk to go, der Branchenpodcast des Leipziger Public Relations Studierende e.V. rund um die Themen PR und Kommunikation. Gleich geht's los und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR Talk to go, dem Podcast des LPRS. Mein Name ist Ann-Kathrin Schäfer und ich bin Teil des LPRS-Podcast-Teams. Ich freue mich heute mit Max-Niklas Gille, Head of Corporate Communications der Seconomy AG, über das spannende Thema Haltung in der Unternehmenskommunikation zu sprechen. Schön, dass du da bist und vor allem danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo auch von meiner Seite und schönen Dank euch, dass ihr mich eingeladen habt.
Zu Beginn möchte ich dich einmal ganz kurz vorstellen. Du hast Journalismus und PR an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen studiert, woraufhin du ein Trainee bei der Düsseldorfer PR-Agentur Compassion gemacht hast. 2 Jahre später hast du als Consultant bei der DJM Communication GmbH gearbeitet und bist dann 2016 schließlich als Pressesprecher zum Bochumer Immobilienkonzern Vonovia gewechselt, wo du bis letztes Jahr als Seniorreferent im Stab der Leitung Unternehmenskommunikation gearbeitet hast. In dieser Zeit hast du auch noch berufsbegleitend dein MBA in Communication and Leadership gemacht und im Oktober letzten Jahres bist du schließlich zur Seconomy AG gewechselt als neuer Head of Corporate Communications, Public Policy and Sustainability. Zusätzlich engagierst du dich auch noch als Sprecher der Young Professionals im Vorstand der DPG Landesgruppe Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, ob der Name Seconomy auf Anhieb jedem unserer ZuhörerInnen etwas sagt. Kannst du deshalb erst einmal kurz etwas über Seconomy erzählen? Was macht ihr genau und was ist dein Aufgabenbereich?
Ja, vielen Dank erstmal für die ausführliche Vorstellung. Seconomy ist eine Metro-Ausgründung und es ist eine Finanzholding, zu der im Wesentlichen Mediamarkt und Saturn gehören, die darüber hinaus aber noch kleinere Anteile an ähnlichen Unternehmen hat, die also quasi die größten Unternehmen im Bereich Consumer Electronics in Europa zusammenbringt. Mein Aufgabenbereich dort ist im Prinzip alles, was im weitesten Sinne mit Außenbeziehungen zu tun hat, aber eben auch mit interner Kommunikation. Es ist sehr viel Finanzkommunikation. In der Corona-Zeit ging es natürlich auch sehr politisch zu hier und da, ja, und eben auch noch der Bereich Nachhaltigkeit. Und bei allem, was wir tun, arbeiten wir eben sehr, sehr eng mit den Kollegen bei Mediamarkt und Saturn zusammen.
Ja, super. Das klingt schon mal sehr spannend. Bevor wir noch etwas tiefer in deine berufliche Laufbahn und in das Thema der heutigen Folge einsteigen, haben wir noch ein kleines Warm-up vorbereitet, mit dem wir jedes Mal in den Podcast starten. Und zwar ist das der Begriffe-Sprint. Dafür werde ich dir jetzt 5 Begriffe nennen und dann würde ich dich bitten, kurz und knapp, ganz intuitiv, einen Satz oder auch nur ein Wort zu nennen, das dir dazu als erstes in den Sinn kommt. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Der erste Begriff ist Authentizität.
Oft falsch verstanden.
Gesellschaftspolitische Positionierung.
Unerlässlich.
Rainbow Washing.
Unnötig.
Der 4. Begriff ist Reputation.
Harte Arbeit.
Sehr gut. Und als letztes Unternehmenskultur.
Auch harte Arbeit.
Perfekt, vielen Dank. Das war schon mal ein super schöner Einstieg und auch schon mal ein sehr interessanter Vorgeschmack auf das Thema der heutigen Folge. Aber um unseren ZuhörerInnen die Möglichkeit zu geben, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, lass uns gern noch einmal über deinen Werdegang sprechen. Wenn man den betrachtet, sieht es so aus, als hättest du schon recht früh gewusst, in welche Richtung es für dich gehen soll. Seit letztem Jahr arbeitest du ja, wie bereits erwähnt, in der Position als Head of Communications bei Seconomy. Kannst du noch einmal etwas genauer von deinem Weg bis dorthin erzählen und kurz auf die einzelnen Stationen deines akademischen und beruflichen Werdegangs eingehen? Angefangen bei deiner Entscheidung für das Journalismus- und PR-Studium und deinem anschließenden Berufseinstieg.
Ja, dass ich Journalismus und PR studiert habe, war ehrlich gesagt ein totaler Zufall. Ich habe nicht so richtig gewusst, was ich nach dem Abi machen sollte, habe zufällig von dem Studiengang erfahren, mich dort beworben und saß dann wenige Wochen später als Praktikant in einer Lokalredaktion von einer großen Lokalzeitung. Da habe ich mich nicht so richtig wohl gefühlt, obwohl ich immer schon Interesse daran hatte, irgendwas mit Außendarstellung zu machen. Und ich fand auch politische Kommunikation schon immer super spannend und habe dann nach dem Studium, was mir allgemein sehr viel Spaß gemacht hat, weil es eben auch sehr praxisorientiert war, meinen Weg gefunden in eine PR-Agentur. Ich habe während des Studiums bei einem Konzern gearbeitet, bei der Siemens AG 1,5 Jahre und habe da schon Corporate Communications kennengelernt, aber habe dann irgendwie gedacht, okay, immer nur so ein Thema ist vielleicht ein bisschen langweilig. Habe dann in der Agentur sehr, sehr abwechslungsreiche Projekte gehabt, aber häufig mit Kunden zu tun gehabt, die eher kritische Themen hatten. zum Beispiel aus dem Pharmabereich und fand das eigentlich immer super spannend. Dinge, die nicht so leicht zu vermitteln waren, weil sie sehr fachlich waren oder eben auch, weil es durchaus sehr kontroverse Themen waren. Mhm. Und habe dann 2016 das Angebot bekommen, bei Vonovia zu arbeiten als Pressesprecher. Das Unternehmen war damals frisch in den DAX aufgestiegen und war auch so ein bisschen in der Findungsphase und das war eine super spannende Zeit. Hab dann tatsächlich ein Thema gehabt, Wohnen, was allerdings ein extrem gesellschaftliches Thema war, was man ja auch gerade so ein bisschen am Wahlkampf merkt. Und konnte mich da 5 Jahre lang eigentlich so richtig austoben, was Medienarbeit anging, aber auch Social Media und alle anderen Disziplinen der Unternehmenskommunikation. Und habe dann im Prinzip während der Corona-Pandemie die Chance bekommen, bei Seconomy zu arbeiten, einem Unternehmen, was natürlich ja sehr stark unter Corona jetzt gelitten hat, weil es eben eine sehr enge Verbindung zum Thema stationärer Handel hat. Und das war also eine Herausforderung, zu der ich dann tatsächlich nicht Nein sagen konnte. Und ja, so bin ich da gelandet. Nebenbei, hattest du ja erwähnt, habe ich mein MBA in Berlin an der Quadriga gemacht. Genau. Also quasi den akademischen Teil. Und im Prinzip versuche ich auch immer noch, beides so ein bisschen zusammenzubringen. Also immer so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, was ja wie eine totale Plattitüde klingt. Aber gerade heutzutage finde ich das extrem wichtig, weil wir so sehr von Kommunikation umgeben sind und Kommunikation sich extrem stark verändert. Auch immer mal wieder zu gucken, ja, was wird eigentlich gerade so diskutiert, auch in der akademischen Szene. Und insofern ist das immer sehr, sehr spannend und abwechslungsreich und bringt einem auch sehr viel Inspiration, sich dann quasi regelmäßig noch fortzubilden oder wie auch immer.
Ja, total. Danke auf jeden Fall schon mal für diesen vielfältigen Einblick. Das war sehr interessant. Kannst du auch noch mal erzählen, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei dir momentan aussieht, sofern es den gibt?
Ja, Kommunikatoren antworten ja darauf immer mit der Plattitüde, einen typischen Arbeitstag gibt es eigentlich gar nicht. So ein bisschen so ist das, obwohl Corona natürlich viele Routinen so ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Der Tag beginnt eigentlich immer damit, dass man so ein bisschen verortet, wo man gerade steht. Also Pressespiegel lesen, erstmal mit dem Team sprechen und einfach gucken, was sind so die dränglichsten Themen. Und dann ergibt sich sehr, sehr viel aus diesem Tag heraus und natürlich auch aus der Nachrichtenlage, die es so gibt. Und ja, zu den sonstigen Aufgaben, eben neben der Pressearbeit, Social Media oder einfach nur Abstimmungstermin mit verschiedenen Unternehmensteilen oder so, gehört dann eben auch immer wieder so ein bisschen zu gucken, wo gibt es vielleicht Probleme, denen man sich widmen muss. Genau, so dass der Tag eigentlich immer recht abwechslungsreich ist.
2018 warst du ja auch Teil der 30 unter 30 Crew und wurdest im Zuge dessen vom PR-Report als der Hinterfrager bezeichnet. Kannst du mal erzählen, wie es zu diesem Titel kam?
Ich habe mal, als ich noch ein bisschen jünger war, das ist jetzt ein bisschen Fishing for Compliments, ich hoffe, da kommt gleich was, habe ich mal einen Podcast gehört mit Ulrich Wickert. Und das ist aber schon ein bisschen her, damals gab es noch MySpace als größtes soziales Netzwerk. Und da hat er sich zum Dalai Lama geäußert. Der war damals auf Deutschlandbesuch. Und der Dalai Lama ist ja so eine total anerkannte Instanz, so ein Typ des Friedens. Und Uli Wickert hat damals gesagt, er kann es gar nicht verstehen, warum gerade so viele junge Menschen den Dalai Lama so toll finden, der ja eigentlich Chef ist von einem total autoritären Regime da in Tibet. Ja, und im Prinzip Religionsführer und so weiter. Und ich fand das eine extrem spannende Perspektive und habe eigentlich immer gedacht, ja, das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man auch mal versucht, die Perspektive zu wechseln, gerade bei so Themen wie Reputation, bei Dingen, die vielleicht so in der öffentlichen Wahrnehmung anerkannt sind, auch mal sich bewusst zu fragen, stimmt das eigentlich so? Und das hat mich eigentlich auch so im PR-Beruf die ganze Zeit begleitet, auch wenn ich mit dem Dalai Lama nie was zu tun hatte. Aber das fand ich eigentlich immer schon ganz spannend. Und ich bin heute noch froh, dass es jetzt nicht der Querdenker geworden ist, sondern der Hinterfrager. Oh ja. Leider so ein bisschen etabliert als Kennzeichen von Leuten, die dann irgendwie so eine schwurbelige Richtung gehen. Mhm. Aber ich halte das gerade im Kommunikationsberuf und auch gerade im Clash der Generation, sag ich mal so, für eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Eben nicht nur zu gucken, was ist so gelernt, was wird gemacht, sondern auch immer so richtig zu gucken, ja, ist das eigentlich richtig oder können wir es anders machen oder wie auch immer.
Ja, total, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich würde sagen, deshalb bist du auch der ideale Gesprächspartner, um mal über das Thema Haltung in der Unternehmenskommunikation zu reflektieren. Von daher starten wir direkt mal mit der ersten Frage in das heutige Thema. Um erstmal eine Grundlage für das Thema zu schaffen, würde mich zuallererst interessieren, was verstehst du darunter, Haltung zu zeigen?
Ja, im Prinzip ist es gar nicht so leicht zu beantworten, was jetzt flach genau eine Haltung ist, weil eine Haltung kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Also es kann zum einen ein Bekenntnis sein zu bestimmten Grundsätzen, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, geht bitte wählen, um eine sehr niedrigschwellige Haltung, sag ich mal, zu nennen. Es kann aber auch eine sehr kontroverse Meinung sein. Also Haltung zeigen, indem ich quasi Stellung beziehe. Und der Fehler, den wir, glaube ich, häufig machen, ist Haltung zu zeigen, gleichzusetzen mit sich so ein bisschen Applaus abholen. Ja, sicherlich ein Aspekt, auf den wir später noch kommen werden. Und insofern ist Haltung zeigen erstmal was dann doch überraschend Vielfältiges.
Als Vorbereitung auf diese Folge habe ich auch selbst ein bisschen zu unserem heutigen Thema recherchiert und ich bin darauf gestoßen, dass die Ergebnisse des diesjährigen Edelman Trust Barometer Special Reports gezeigt haben, dass Unternehmen bei der Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen eine besondere Rolle zugeschrieben wird. Dabei kam heraus, dass 75% der Befragten Marken bevorzugen, die sich darauf fokussieren, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und 79% erwarten wiederum, dass Unternehmen Maßnahmen ergreifen, die über ihr eigentliches Geschäft hinausgehen, wozu unter anderem dann auch zählt, dass sie gesellschaftliche und politische Herausforderungen adressieren. Würdest du sagen, ist es heutzutage notwendig oder immer wichtiger für Unternehmen und Marken, sich als Teil unserer Gesellschaft auch zu gesellschaftspolitischen Themen zu positionieren, oder ist es manchmal auch besser zu schweigen?
Ich glaube, wir leben in einer total interessanten Zeit, wenn es um die Frage geht. Wir haben, glaube ich, alle die Wahrnehmung, dass die Welt sich verändert. Und dass sie sich nicht unbedingt in einer Art verändert, die für alle gut ist. Ich bin jetzt selber 31, wenn ich mal so denke, als ich so Jugendlicher war, da gab es einfach bestimmte Sachen. Da gab es CDU und SPD und irgendwie dann war mal der eine Kanzler, dann mal der andere. Dann gab es Amerika und eben so ein Welt- und Wertesystem. Und eigentlich nicht besonders viele globale Krisen, die einen jetzt in irgendeiner Form begleitet hätten. Und seit ein paar Jahren ist es so, dass wir einfach merken, wie fragil unsere Ordnung so ist an vielen Stellen. Also da war sicherlich Corona auch für viele eine Erfahrung. Ich glaube, viel wesentlicher waren aber so Sachen wie Trump oder so das Aufkommen des Rechtspopulismus auch gerade in Europa, die einfach gezeigt haben, wie wichtig es ist, wie wichtig es ist, zu bestimmten Grundsätzen zu stehen und wie fragil einfach bestimmte Sachen sind, die wir wahrscheinlich alle als selbstverständlich sehen würden. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir alle so ein bisschen merken, das zeigt ja auch der aktuelle Wahlkampf, dass die Politik vielleicht nicht mehr die Instanz ist, die auf ganz viele wichtige Fragen eine Antwort hat oder die uns helfen wird, globale Herausforderungen zu lösen. Und in diesem Zusammenhang sind Unternehmen einfach mehr gefragt. Das gilt jetzt nicht für alle Unternehmen, also Global Player wie Apple stehen da anders da, als die Kreissparkasse Wipper führt, aber das heißt trotzdem nicht, dass nicht jeder sich darüber Gedanken machen sollte. Und ich glaube, dass wir gerade, wenn wir über Zielgruppen, über letzten Endes dann auch Konsumentenverhalten und wirtschaftlichen Erfolg infolgedessen sprechen, wird das Thema gesellschaftliche Verantwortung für Unternehmen immer wichtiger und auch das Thema Solidarität an ganz vielen Stellen. Ja, ich glaube, das merken wir noch nicht so richtig im Konsum, außer bei Marken, die es halt besonders ins Schaufenster stellen. Aber ich denke, gerade wenn die Leute, die jetzt mit Fridays for Future auf die Straße gehen, älter werden, beispielsweise, wird das einfach ein Punkt, der wird für Unternehmen, gerade für globale Unternehmen, extrem relevant werden.
Wenn man solche Themen betrachtet wie Pride Month, Black Lives Matter, Gender, Diversity oder auch Klimaschutz, sollten Unternehmen auf jeden Trend aufspringen, der den gesellschaftspolitischen Diskurs bestimmt und sich zu diesem äußern? Oder was meinst du dazu?
Das finde ich nicht. Allerdings muss man auch sagen, es hat immer sehr viel damit zu tun, wie misst man eigentlich den Erfolg in der Sache. Also ich glaube, viele dieser Dinge finden heute in Social Media statt und viele dieser Dinge erzeugen dennoch Applaus. Und das ist eine sehr trügerische Geschichte bei Haltungsthemen. Also sprich, wenn ich genau weiß in der Social-Media-Abteilung, ich bekomme einfach heute mal 10-mal so viele Likes, wenn ich irgendwas in der Regenbogenfarbe einfärbe, dann ist die Schwelle sehr, sehr niedrig zu sagen, wir machen das nicht. Das heißt aber in der Übersetzungsleistung nicht, dass ich unbedingt Haltung zeige. Und das ist eigentlich das Interessante daran. Also ich habe heute als Unternehmen, glaube ich, kurzfristig, wenn ich auf viele Züge aufspringe, durchaus sowas wie ein positives Feedback oder einen messbaren Erfolg. Auch wenn ich durchaus kritische Communities natürlich habe. Aber trotzdem ist das nicht das, was man unter Haltung verstehen sollte, sondern das geht ja wirklich darum, Umstände einfach zu verändern. Und das ist halt ein zähes Geschäft und das ist auch nicht unbedingt immer so applausaffin, wie es wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist gerade der Punkt, den auch viele Konsumenten bemerken. Also wir haben es jetzt gerade zur Fußball-Europameisterschaft, nicht wahr, gemerkt. Die Geschichte mit dem Stadion in Ungarn beispielsweise, irgendwie eine riesige, riesige Geschichte, dass beim Spiel gegen Ungarn das Stadion in Regenbogenfarben einzufärben, um dann eben auch ein entsprechendes politisches Statement zu setzen. Und da hat man eben auch relativ schnell gemerkt, dass ich glaube, die Leute aus den Communities, die da angesprochen werden sollten, eigentlich die waren, die sich am wenigsten gefreut haben, dass jetzt wirklich jedes Unternehmen das Thema so ins Schaufenster hängt, sondern eher die waren, die gesagt haben, ja Leute, aber darum geht es uns eigentlich gar nicht, sondern uns geht es hier wirklich um Menschenrechte. Und das ist im Prinzip ein Spannungsfeld, wo jedes Unternehmen für sich gucken muss, kann ich denn jetzt dieses Thema wirklich bringen, ohne dass es mir um die Ohren fliegt oder dass die Leute, um die es eigentlich geht, das verschrecken? Oder mache ich es jetzt wirklich nur, damit meine Social-Media-Abteilung irgendwie einen schönen Nachmittag hat und sich auf die Schulter klopfen kann?
Daran anknüpfen, vor allem mit Blick auf wichtige Faktoren wie Authentizität und das Vertrauen der Öffentlichkeit. Was würdest du sagen, auf welche Weise können Unternehmen ihre Haltung nicht nur zeigen, sondern auch unter Beweis stellen?
Ich glaube, wenn man von Unternehmen redet, dann redet man ja immer von Menschen. Und am Ende geht es um das Verhalten dieser Menschen. Und ich glaube, wenn man wirklich eine Haltung zeigt zu einem gesellschaftlichen Thema, dann kann das ein Prozess sein, der durchaus sehr schmerzhaft sein kann für ein Unternehmen. Also sprich, wenn ich sage, ich lehne als Unternehmen die AfD ab und ich habe 50.000 Mitarbeiter, dann kann es durchaus sein, dass unter meinen 50.000 Mitarbeitern einige sind, die diese Meinung nicht teilen. Und da muss ich irgendwie gucken, dass ich mit denen ins Gespräch komme. Ich muss jetzt keinen demokratischen Prozess starten und sagen, alle 50.000 stimmen jetzt ab, was ist die Haltung des Unternehmens? Aber ich muss im Prinzip schauen, dass ich nicht nur Tone from the top mache in Richtung der Medien, sondern dass ich mit den Leuten arbeite, die eben im Unternehmen arbeiten und die eben auch für dieses Unternehmen stehen. Und dann ist man irgendwann beim Thema Unternehmenskultur. Und das ist in der Tat harte Arbeit, weil ich glaube, wenn man zu niedrigschwellig mit so einem Thema wie Haltung umgeht und eben mit diesen ganzen Themen, dann kann es auch nicht authentisch sein. Und das wird dann in der Werbung oder im Marketing kurzfristig vielleicht zu Erfolgen führen. Aber die ersten Geschichten lassen dann nicht lange auf sich warten von, was weiß ich, Bewerbern, die abgelehnt werden aufgrund von Hautfarbe oder so, wenn ich eben nicht dafür sorge, dass meine Unternehmenskultur auch dafür steht.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, den du hier ansprichst. In welcher Weise können Unternehmen denn von einer klaren Haltung profitieren? Also warum kann es durchaus lohnenswert sein, sich als Marke klar zu positionieren?
Ich glaube, das heute am spürbarste Thema ist Employer Branding. Ich glaube, dass junge Leute, Top-Talente wie du, ja, die gucken heute ganz genau, wie stellt sich ein Unternehmen gerade in gesellschaftspolitischen Fragestellungen auf. Das ist nicht immer das Hauptkriterium, aber ich glaube, das ist extrem wichtig. Unternehmen, die heute nichts im Bereich Nachhaltigkeit machen oder für den Klimaschutz oder für Menschenrechte, vielleicht weil sie tätig sind in Ländern, wo das durchaus noch sehr kontrovers ist, die werden in Zukunft das Nachsehen haben beim Rennen um die Top-Talente. Und langfristig gesehen denke ich durchaus auch, dass es auch Konsumenten betreffen wird. Also wir sehen das schon in den ersten Umfragen. Es gibt eine sehr spannende, die vor einigen Monaten kam, wo gesagt worden ist, Unternehmen, die sich während Corona nicht solidarisch zeigen, indem sie, was weiß ich, sich nicht an Regeln halten oder eben von irgendwelchen Deals profitieren, die hätten eher eine Wahrscheinlichkeit, boykottiert zu werden von Konsumenten, ja, und Skandalisierung und so weiter. Und das wird auch definitiv kommen. Ich glaube, das ist noch nicht so ausgeprägt. Und ein anderes Feld, wo das natürlich auch spannend sein kann, ist eben im politischen Prozess. Also die Wahl zeigt sehr ganz deutlich, was die Themen sein werden, die uns in Zukunft beeinflussen werden. Und eine grüne Bundeskanzlerin, ja, wer weiß, ob sie geben wird. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir sprechen, ist der Wahlkampf ja noch in der Hochphase. Steht wahrscheinlich eher einem Unternehmen irgendwie gut gegenüber, was auch was für die Umwelt tut. Ja, und ähnliche Aspekte spielen da wahrscheinlich eine Rolle. Aber wie gesagt, ich glaube, heute definitiv schon spürbar ist das im Employer Branding beziehungsweise in der Nachfrage am Arbeitsmarkt.
Da wir jetzt gerade über mögliche positive Aspekte gesprochen haben, welche Risiken bringt eine klare Positionierung denn unter Umständen auch mit sich? Beziehungsweise worauf muss ein Unternehmen achten, wenn es beschließt, sich zu einem gesellschaftspolitischen Thema zu positionieren?
Es kann durchaus Reputationsschäden herbeiführen, wenn ich beispielsweise eine gesellschaftspolitische Haltung vertrete, die ich selber nicht einlöse. Wenn ich sage, ich bin gegen rechts und dann kommt irgendwie raus, dass mein Top-Management das vielleicht gar nicht teilt und sich in anderen Foren anders äußert Oder ich sage beispielsweise, dass ich mich für die Rechte Homosexueller oder LGBTQ+ einsetze und ich sehe dann abgelehnte Bewerber oder so, die sich vielleicht auf Social Media ihrem Ärger Luft machen, habe ich natürlich ein Reputationsthema. Und dann sind wir eben bei diesem ganzen Thema, ist das eben noch authentisch. Es gibt aber auch ganz praktische Felder, wenn ich beispielsweise ein globales Unternehmen bin. Jetzt sind wir die ganze Zeit bei diesem Regenbogenbeispiel, aber es ist auch einfach zu gut, weil es jetzt gerade so viele Referenzen gibt. Und ich färbe mein Unternehmenslogo in Regenbogenfarben ein, dann kann es durchaus sein, dass meine Mitarbeiter im arabischen Raum echte Probleme kriegen, wenn auf deren LinkedIn-Profilen irgendwann die Regenbogenfarbe kommt. Und das ist dann im Prinzip die Frage, wo es spannend wird. Ja, setze ich mich wirklich für Menschenrechte ein? Und gehe ich da vielleicht auch einen Weg, der schmerzhaft wird? Also jetzt nicht im Sinne von schmerzhaft für die Mitarbeiter natürlich, aber eben im Sinne von, ich opfer mich vielleicht auch im Sinne von, ich mache nicht mehr Profite in solchen Ländern dann, wo entsprechende Dinge illegal sind oder geächtet werden. Oder ist es wirklich nur das Likes abholen? Ja.
Ja, das Thema, das du gerade angesprochen hast, finde ich ganz, ganz spannend. Der öffentliche Diskurs unterscheidet sich ja auch durchaus zwischen einzelnen Ländern und wird teilweise von verschiedenen Themenschwerpunkten und Überzeugungen dominiert. Deshalb die Frage, worauf müssen Unternehmen bei der Positionierung zu kritischen Themen achten, die global agieren und in verschiedenen Ländern tätig sind, in denen dieselben Themen eventuell unterschiedlich diskutiert werden?
Ja, das ist eine total interessante Frage. Ich glaube, da gibt es auch noch gar nicht so große Antworten drauf. Ich glaube, dass wir häufig den Fehler machen, mit unserer westlichen Brille auf Dinge zu gucken. Und es muss ja gar nicht global sein. Ja, wir hatten gerade kurz das Beispiel Ungarn. Also die Länder, die vielleicht gerade mit bestimmten Grundwerten etwas anders umgehen als wir, die sind ja nicht nur irgendwie in Asien oder in Afrika oder im Nahen Osten, sondern die sind im Prinzip in vielen Fragen auch schon vor der Haustür. Und die Frage, wie man als Unternehmen damit richtig umgeht, ich glaube, die kann man durchaus kontrovers diskutieren. Es ist sicherlich nämlich auch nicht die Aufgabe von Unternehmen, eben zu politisch zu werden, gerade in solchen Ländern. Also das muss man eben auch ganz klar so sagen.
Würdest du sagen, es besteht ein einseitiger Einfluss, also dass sich die Unternehmenskommunikation an die relevanten Themen des öffentlichen Diskurses anpasst, oder hat auch die Unternehmenskommunikation die Chance, selbst zum Treiber gesellschaftlichen Wandels zu werden?
Die Unternehmenskommunikation hat in diesem ganzen Prozess eine sehr gute Ausgangslage, weil das im Prinzip immer die Schnittstelle zur Außenwelt ist. Natürlich gibt es auch andere Stellen im Unternehmen, die mit der Außenwelt was zu tun haben. Jeder Mitarbeiter guckt, was weiß ich, die Tagesschau oder interessiert sich in seinem privaten Umfeld für entsprechende Themen. Aber die Unternehmenskommunikation kann aus meiner Sicht so gut wie keine andere Abteilung in so einem Unternehmen eben solche Debatten einordnen und vielleicht auch dem Top-Management entsprechende Hinweise geben, wie man sich da am besten aufstellen kann. Oder was beispielsweise eine Haltung sein kann, die dann eben auch positive Effekte fürs Unternehmen hat. Und das kann in einer Zeit, in der wir so wie heute extrem viele dieser Diskurse führen und oft auch parallel führen, also es geht an dem einen Tag um die Rechte von LGBTQ+, es geht am anderen Tag geht es vielleicht um Gendern, dann ist das für die Unternehmenskommunikation und die KommunikatorInnen natürlich eine super gute Ausgangslage, um eben die eigene Bedeutung im Unternehmen auch aufzuwerten.
Ja, und darauf aufbauend, was würdest du sagen, wie verändert sich durch all das, was wir gerade schon besprochen haben, die Rolle des Kommunikators bzw. der Kommunikatorin?
Es gibt bestimmte Aspekte, da ist die Rolle eine komplett andere, beispielsweise wenn es darum geht, solche Diskurse einzuordnen. Da bin ich schnell beim Thema Monitoring. Also im Prinzip geht es ja auch darum zu gucken, was ist jetzt eigentlich ein richtiger Diskurs und was ist vielleicht einfach nur ein Nachmittag auf Twitter. Und wo ist gerade wirklich gesellschaftliches Engagement gefragt und was sind vielleicht auch einfach ja ganz kurzfristige Regungen, zu denen man nicht unbedingt was machen muss. Und da hilft einem im Prinzip auch Datenanalyse ganz viel und vor allen Dingen auch die Auswertung digitaler Daten. Also wenn ich morgens nur noch FAZ lese, dann kann ich davon ausgehen, dass ich 80% dieser Sachen, die sich dann in sozialen Netzwerken abspielen, dass ich die nicht mitbekomme oder eben erst ein paar Tage später. Und gleichzeitig ist es so, dass die Unternehmenskommunikation natürlich auch da gefragt ist, wie immer auch im Krisenfall Schaden zu begrenzen und eben entsprechende Empfehlungen ans Top-Management abzugeben. Also im Prinzip solche Sachen zu managen im Sinne von einem Issues-Management, ganz klassisch, aber sicherlich mit einem etwas erweiterten Scope eben auf diese gesellschaftlichen Themen.
Ja, danke an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal. Du bist ja auch selbst ziemlich aktiv auf LinkedIn. Inwiefern zeigst du selber Haltung zu bestimmten Themen und sprichst du dann in der Rolle des Head of Communications auch für dein Unternehmen oder nur für dich als Privatperson?
Also ich glaube, Social Media hat so ein bisschen die Gefahr, dass man diese Rollen, die man hat, im Beruflichen und auch im Privaten eigentlich gar nicht mehr so optimal trennen kann. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan davon, in die Twitter-Bio reinzuschreiben, ich vertrete hier meine Privatmeinung. Ja, ich habe sicherlich manchmal auch Meinungen, die vielleicht abweichend sind von der meines CEOs oder wie auch immer. Aber ich bin ja trotzdem mein eigener Mensch. Ja, und je nachdem, in was für einem Unternehmen ich da arbeite, sollte ich damit auch eigentlich keine Probleme haben. Weil wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeiten würde, was Werte vertritt und ich muss privat immer sagen, ich stehe da aber gar nicht zu, hätte ich als Kommunikator natürlich auch ein Problem. Ja. Ich selber bin jetzt natürlich durch meinen Hintergrund, also ich bin ein sozusagen junger, alter, weißer Mann, ja, habe eine Führungsposition und so weiter, bin ich natürlich irgendwie auch sehr privilegiert und ich habe in den letzten Jahren durch verschiedene Debatten einfach auch gelernt, wie privilegiert. Und ich beschäftige mich damit jetzt nicht auf eine Twitter-Avantgarde-Art, sondern einfach, indem ich versuche, das so in Ansätzen zu reflektieren. Und das sind dann auch Eindrücke, die ich manchmal teile. Ich habe mich seit Anfang des Jahres, setze ich mich regelmäßig zusammen mit weiblichen Young Professionals aus der PR. Wir haben so eine kleine Arbeitsgruppe zum Thema Sexismus sozusagen, wo ich viel darüber lerne, was sind eigentlich die verschiedenen Formen, wie die das erleben in dem Arbeitsalltag. Weil ich selber erlebe das nicht so oft, ja. Und ähnliche Themen. Und das sind, wie gesagt, Eindrücke, über die ich dann auch rede. Ich bin jetzt aber weit davon entfernt, in irgendeiner Form aktivistisch oder so zu sein. Ich glaube nur, dass man, das gehört ja auch zum Hinterfragen dazu, dass man eben gerade heute die Chance hat, super Gespräche zu führen. Nicht nur über Social Media, sondern natürlich auch persönlich, wenn die Pandemie es zulässt. Und einfach darüber zu lernen, was sind denn überhaupt Themen, die man mal diskutieren muss. Und gerade in der PR, finde ich, kommen diese Sachen oft ein bisschen zu kurz. Also wir alle arbeiten damit, aber wir tun, finde ich, viel zu wenig dafür, für wirklich wahrhaftige Nachhaltigkeit beispielsweise, ja, oder für die Gleichberechtigung von Frauen. Da haben wir immer noch in der PR viele, viele Themen, auch wenn 70-80% der jungen PRlerinnen ja, weiblich sind.
Ja, danke schon mal, Niklas. Das war ein sehr, sehr spannender Austausch. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, mit der wir die heutige Folge auch ausklingen lassen wollen. Und zwar, welchen Karriere-Hack möchtest du unseren ZuhörerInnen, die zum großen Teil noch am Anfang ihrer Laufbahn stehen, zum Abschluss gern noch mit auf den Weg geben?
Mein Karriere-Hack ist harte Arbeit. Ja, und zwar, man redet oft so über Netzwerk, das auch super wichtig ist. Und da haben die einen bessere Ausgangspositionen als die anderen, aber das ist auch was, woran man arbeiten kann. Oder auch über so Professionalitätsthemen. Aber ich glaube, was einem halt immer helfen kann, ist einfach manchmal, da kommen solche Phasen, da muss man manchmal einfach ackern. Und es klingt jetzt total flach und doof wahrscheinlich, aber erinnert euch daran, ja, wenn ihr in solchen Situationen seid. Harte Arbeit heißt aber auch nicht dumme Arbeit, sondern harte Arbeit ist eigentlich immer eine gute Mischung aus ja, tun, was nötig ist und gleichzeitig auch zu überlegen, was ist denn überhaupt nötig. Also ist es auch immer smarte Arbeit sozusagen. Und ich glaube, das ist gerade für viele Jüngere sehr, sehr wichtig. Also ich habe am Anfang meiner Karriere und heute auch noch auch viele Situationen, wo der Workload einfach sehr, sehr hoch ist. Mhm. Und da muss man manchmal Sachen einfach wegarbeiten. Aber ich glaube, wichtig ist auch immer zu reflektieren, ja, was ist davon jetzt wirklich nötig, notwendig? Was kann man vielleicht auch smarter machen oder anders machen? Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen beibehält, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen.
Danke dir. Das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp, würde ich sagen. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, Niklas. Das war wirklich ein total interessantes Gespräch und es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir diese Folge aufzunehmen. Also vielen Dank und alles Gute dir.
Ja, danke für die Einladung und auch alles Gute dir.
Sehr, sehr gern.
Tschö.
Tschüss.
Das war's heute wieder mit dem PR Talk to Go, dem Podcast des APRS e.V. Folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn und Facebook. Viele weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.aprs.de. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest, und wir vom LPRS wünschen dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.